Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wir freuen uns über die Gemeinschaft, auch im Internet, übers Internet. Schön, dass wir beieinander sind. Wir starten gleich einmal mit einem herrlichen Wort aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2. Und da steht Folgendes. Er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen, etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Amen. Was für ein schönes Wort. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir deine Kinder heißen dürfen und wir sind es auch. Wir danken dir, dass du uns erlöst hast, erkauft hast, errettet hast, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir jetzt Brüder unseres großen Hirten, Herrn und Vorbildes, unseres Herrn Jesus sein dürfen. Amen. So, das Thema kennt ihr ja schon aus dem Wort der Woche. In welche Gemeinde gehst du? Was entscheidend ist, wird der erste Punkt sein. Ist es deine Gemeinde oder die Gemeinde Gottes? Wie baut Gott seine Gemeinde? Das Leben der Gläubigen zum Schluss. Die ersten beiden Punkte werde ich vortragen. Und dann noch einen Punkt, wie baut Gott seine Gemeinde? Und dann wird Adnan uns den Rest vorstellen. Was entscheidend ist. Der Titel dieser Nachricht lautet, der Titel dieser Botschaft lautet, in welche Gemeinde gehst du? Das ist eine komische Frage, oder? In welche Gemeinde gehst du? Ja, natürlich in meine Gemeinde. Ja, ist es deine Gemeinde, in die du gehst, oder ist es die Gemeinde Gottes? Das müssen wir uns ja zunächst einmal fragen. In welche Gemeinde gehst du? In deine oder in die Gemeinde Gottes? Diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Warum? Ja, weil sie entscheidet, was deine Perspektiven für und deine Erwartungen an die Gemeinde sind und was dein Teil dabei ist. Wenn es deine Gemeinde ist, dann entscheidest du. Wenn es Gottes Gemeinde ist, dann entscheidet Gott. Und da ist ein ganz gravierender Unterschied, da geht es vom Start weg schon los, dass wir in der falschen Richtung unterwegs sein können. Wenn es deine Gemeinde ist, dann ist eigentlich Folgendes ganz klar, dann willst du, dass sich die Gemeinde an deinen Erwartungen und Bedürfnissen ausrichtet. Schließlich ist es deine Gemeinde. Dann entscheidest du, welche Rolle du dort spielen möchtest, ob du Teil der Gemeinde bist oder nur Besucher. Immer wieder haben wir festgestellt im Laufe der Entwicklung dieser Gemeinde Gottes hier in Grafing, da gibt es welche, die stehen außerhalb und beobachten argwöhnisch. Ja, und die haben dann vortreffliche Korrekturen nachher, was alles nicht richtig war. Sie beobachten von außen, sind nicht drin. Und da kann man nur sagen, du, komm herein oder lass aus. Stell dir mal vor, ein Ruderboot, du ruderst und dann kommt einer, du merkst, hey, der ist am Absaufen und du sagst, komm ins Boot. Und er sagt, nee, und hält sich am Boot außen fest. Und du ruderst und ruderst und merkst, du kommst viel weniger vorwärts als vorher und sagst, du komm rein. Und er sagt, nein, dann gibt es nur eines, auslassen oder reinkommen. Ja, das gibt es nicht, dass du irgendwie von außen das Ganze festhältst. Du kommst rein oder lässt los. Ja, und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir hier eine Entscheidung treffen. Und dann entscheidest du dann auch, was du hören möchtest und was nicht. und was du für dich und dein Leben annimmst. Schließlich deine Gemeinde und du bestimmst, was hier verkündigt wird, was du annimmst und was du nicht annimmst. Wenn es die Gemeinde Gottes ist, dann akzeptierst du, was Gott will. Und dann verstehst du, dass du dich an den Erwartungen Gottes orientieren sollst. Ich habe jetzt nicht geschrieben musst. Warum? Weil Gott nicht möchte, dass du müssen musst. Weil Gott möchte, dass du aus Liebe das machst. Weil Gott möchte, dass du das aus Liebe machst. Ihm zuliebe. Er möchte nicht, dass du das Gefühl hast, ich muss. Darum habe ich hier geschrieben, sollst. Sollst. Dann ist dir klar, dass du ein Glied am Leib Christi bist und eine Aufgabe an und in diesem Leib hast. Wenn du verstehst, dass wir der Leib des Christus sind, Christus als Haupt im Himmel und wir hier als ausführendes Organ in dieser Welt. Wir haben einen Auftrag, Säulen und Grundfeste der Wahrheit zu sein. Wir sind Lichtpunkte in dieser Finsternis. Und du hast einen Auftrag in und an diesem Leib. Wir werden gleich sehen, ohne dich kommt der Leib nicht vorwärts, uns fehlt was. Stell dir mal vor, es würde eine Niere fehlen, es geht schon irgendwie, aber nicht so gut. Und dann verstehst du, dass die wahre Gemeinde durch die gesunde Lehre des gesamten Ratschlusses Gottes Orientierung findet und in Liebe zu ihm hinwächst. Dazu hier einige Aussagen Gottes aus seinem Wort an uns, die Gemeinde. Damit wir verstehen, es ist die Gemeinde Gottes. Ja, wir nennen uns die Gemeinde Jesu Christi, wir sind ja auch die Gemeinde Jesu Christi. Aber in erster Linie ist es die Gemeinde Gottes. Schau mal, was der Heilige Geist durch den Apostel schreibt. 1. Korinther 1, 2. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Also er schreibt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Dann 1. Timotheus 3, 15. Wenn ich aber zögere, dann weißt du, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Also der Paulus ist da weniger zimperlich, der sagt schon muss. Gell? Wie man sich verhalten muss, nicht soll, er sagt muss. Ja, im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott ist unser Vater. Jesus Christus ist unser Herr. Die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit, haben wir gerade gehört. Und dann in Apostelgeschichte 20, 28, habt Acht auf euch selbst. Wir müssen zuerst einmal auf uns Acht haben, Geschwister. Wir brauchen das Gebet von euch. Adnan und ich, wir brauchen eure Gebete. Es ist wichtig, weil natürlich stehen wir ganz besonders im Fokus des Feindes Gottes. Und wir bitten euch inständig, betet für uns, so wie der Paulus immer gebeten hat, betet für mich. Und wir bitten euch, betet für uns. Habt Acht auf euch selbst und deshalb brauchen wir Gebet. Und auf die ganze Herde, wir sind auch natürlich Menschen im Fleisch noch. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht angefochten wären. Genauso, vielleicht noch mehr. Und darum ist es so wichtig. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat. Du bist erkauft. Du kannst nicht mehr selber bestimmen über dein Leben, über wie es in der Gemeinde Gottes zugehen soll. Das ist nicht deine Gemeinde, es ist seine, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Wie baut denn Gott seine Gemeinde? Die Frage ist ja, sollen wir uns orientieren? Und wir haben das erlebt, Adnan und ich. Wir waren bei einer großen, großen Veranstaltung mit 10.000 Leitern, christlichen Leitern. Und dort hat man dann weltliche Manager eingeladen, die uns Management-Tipps gegeben haben. Jetzt ist die Frage, braucht die Gemeinde Gottes, in der der Heilige Geist wirkt, wo Gott selbst präsent ist, wo Christus mitten unter uns ist, brauchen wir weltliche Weisheiten, um zu wissen, wie man Gemeinde baut? Stell dir mal das vor. Sind wir eine Organisation, die durchstrukturiert werden muss, mit Programmen, Positionen und Aufgaben? Unsere Leitlinie ist die Bibel. Wir brauchen sonst keine Leitlinien. Oder sind wir ein Organismus, ein lebendiger Organismus, in dem Gott wirkt durch seinen Geist? Und jeder von uns hat Gaben vom Heiligen Geist. Geistesgaben. Du hast Geistesgaben. Und ohne diese Geistesgaben kann man in der Gemeinde Gottes nicht wirkungsvoll arbeiten im Sinne Gottes. Wir brauchen die Gaben des Heiligen Geistes, des Geistes Gottes. Und jetzt ist so schön, wie das kurz und prägnant zusammengefasst wird. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2,42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre. Sehen wir das? Das allererste ist die Lehre. Wenn der Paulus zum Timotheus sagt, du bist mir nachgefolgt, was sagt er als erstes? In der Lehre. In der Lehre. Wir brauchen die Lehre Christi. Und Lehre ist was anderes als selektiv schöne Lieblingsbibelstellen gesagt. Lehre ist der gesamte Ratschluss Gottes. Lehre ist nicht Lieblingsbibelstellen anzuschauen, die uns passen, die genau das ausdrücken, was wir gerne hätten. Nein, Lehre heißt der gesamte Ratschluss Gottes. Und da unterscheidet sich Lehre von Lieblingsschriftstellen. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Wir werden gleich sehen, ohne die Liebe Gottes, ohne die Agape, können wir gar nicht ein Leib sein. Es geht nicht. Wir kommen nicht zurecht miteinander. Wenn wir im Fleisch uns begegnen, in der Gemeinde Gottes, dann haben wir Probleme. Dann gibt es sofort Spaltung, dann gibt es sofort Diskussionen und Streitereien. Wir müssen im Band der Liebe zusammengehalten werden. Das ist das Band der Vollkommenheit. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Der Luther übersetzt es so: Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind insgesamt vier Dinge. In der Lehre der Apostel, das ist die Lehre Jesu Christi. Geschwister, es ist wichtig und interessant und spannend, die ganze Bibel zu lesen, im Alten Testament zu lesen und auch für die Zukunft in der Offenbarung ab Kapitel 4 zu lesen. Und ich sage euch, mich fasziniert das, was Gott für die Zukunft vorgesehen hat. Mich fasziniert das. Ich studiere das so gerne, weil das bringt mich eine Stufe höher zu sehen, was Gott vorhat. Und das sollte dich interessieren. Das ist wirklich interessant, das ist spannend, das ist aufregend, was in der Zukunft kommt. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und es ist wichtig, im Alten Testament zu lesen, in der Offenbarung, was auf uns zukommt. Aber entscheidend ist was anderes. Entscheidend ist, dass wir die Lehre Jesu Christi, die wir im Neuen Testament, in den Briefen lesen. Wir sehen das in den Evangelien. In den Evangelien sehen wir eines, dass Jesus sagt, er ist nur zum Hause Israel gesandt. Verstehen wir, Geschwister? Und er hat Zeichen und Wunder getan, damit Israel versteht, jetzt erfüllt Gott seine Verheißungen. Jetzt ist der Messias da. Und er wollte das Reich Gottes nahe herbeigekommen, sagt er. Er wollte es aufbauen. Aber sie wollten nicht. Sie wollten nicht. Sie haben ihn verworfen. Und das können wir jetzt nicht ausführen. Aber wenn du das mal studierst, das ist interessant. Der Herr Jesus sagt, wo er die 70 aussendet, geht nicht woanders hin, geht nur zum Hause Israel. Nur zum Hause Israel. Das war seine Absicht. Und dann, wo er merkt, er hat es ja schon gewusst, aber wo die Menschen das auch verstanden und begriffen haben. Für die Menschen hat er das sich entwickeln lassen. Gott lässt es entwickeln, damit wir Menschen begreifen, was Sache ist. Und erst, wo die Menschen begriffen haben, wo klar war, dass sie ihn verwerfen werden und wo sie ihn ans Kreuz hängen haben lassen durch die Römer, erst dann hat Gott eingeschwenkt auf die neue Linie, auf das Evangelium der Gnade, der Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus. Vorher ist das Evangelium vom Reich verkündigt worden. Und das, was der Herr Jesus dort begonnen hat, dann unterbrochen worden ist durch die Verwerfung, wird er wieder aufnehmen, wenn die Gemeinde entrückt ist in den Himmel, dann wird Gott seine Regierungsgeschäfte mit Israel wieder aufnehmen und dann wird er das fortführen. Und dann kommt die Drangsalzzeit und dann kommt das tausendjährige Reich und dort wird dann der Messias herrschen, das, was er eigentlich schon in den Evangelien bringen wollte. In der Apostelgeschichte lesen wir dann das, was sich daraus entwickelt hat, die ersten Schritte, wo Petrus die Pfingstpredigt macht, versteht er nicht, was los ist. Er denkt, Joel 3 erfüllt sich jetzt. Aber er hat nicht verstanden, dass sich jetzt ganz was anderes beginnt. Die Gemeinde ist geboren durch das, dass Gott seinen Geist gesandt hat in diese Welt, damit wir aus Gott geboren sind. Aus Gott geboren. Jesus Christus ist auch aus Gott geboren, aber er war ohne Sünde. Wir sind aus Gott geboren, haben aber im Fleisch gesündigt und können immer noch sündigen. Aber eines Tages wird uns Gott auch einen verherrlichten Leib geben. Und dann ist unsere Erlösung vollständig. Dann werden wir ihm gleich sein. Heute nicht. Heute sind wir in diesem Fleisch, in diesem elenden Fleisch, im sündigen Fleisch. Und das ist der Kampf täglich, das Fleisch zu überwinden, im Geist zu wandeln. So, sie blieben in der Lehre der Apostel, die finden wir in den Briefen. Lies die Briefe. Römerbrief geht's los, bis zum Judasbrief. In der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen, im Gebet. Die vier Säulen des Gemeindebaus. Lass uns das nochmal zusammenfassend anschauen, dass wir es ganz tief verinnerlichen. Gottes Gemeindebau. Wie funktioniert Gottes Gemeindebau? Erstens, die Lehre der Apostel. Durch die Lehre der Apostel verstehen wir, was Gott durch seinen Sohn hier vollbracht hat. Was sein Plan ist, sein ewiger Plan. Lehre der Apostel. Zweitens, Gemeinschaft. Gemeinschaft in Liebe. Ohne Liebe geht es nicht. Drittens, Brotbrechen. Also das Gedenken an den Tod des Herrn, was der Herr für uns getan hat. Und schließlich Gebet. Ich werde auf den ersten Punkt noch kurz eingehen und dann legt der Adnan los mit 2, 3 und 4. Die vier Säulen des Gemeindebaus. Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. In der Lehre der Apostel, wir wollen zunächst bedenken, dass die gesunde Lehre nicht aus einzelnen Bibelstellen besteht. Haben wir vorhin gerade gesagt, so deine Lieblingsbibelstellen, so gell, wie die Hummel, die hopst von einer Lieblingsblüte zur anderen und saugt den Nektar. Das ist nicht die Lehre. Die Lehre der Apostel ist das gesamte Programm. Dass die gesunde Lehre besteht nicht aus einzelnen Bibelstellen. Und Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war wirklich verführt durch Irrlehre, viele, viele Jahre. Und wo die gesunde Lehre in mein Herz gekommen ist, in mein Verständnis gekommen ist, wo mir Gott Licht geschenkt hat, bin ich gesund geworden an Geist, Seele und Leib. Die gesunde Lehre bringt Gesundheit im Leben, in deinem Geist, in deiner Seele und in deinem Fleisch. Besteht nicht aus einzelnen Bibelstellen, die so ausgewählt werden, dass möglichst besucherfreundlich und menschenorientiert ja nichts angesprochen wird, was für den Hörer herausfordernd oder für sein fleischliches Wesen, seine alte, verdorbene Natur anstößig sein könnte. Wir müssen den Menschen sagen, pass mal auf, wenn es um Gott geht, musst du eines verstehen, du bist ein verlorener Sünder. Du brauchst einen Erlöser, einen Retter. Wenn er das ablehnt, brauchst du gar nicht weiterreden. Wenn er das nicht erkennt, wenn Gott ihm das nicht offenbart, dass er ein verlorener, elender Sünder ist, wenn er das nicht erkennt, brauchst du nicht weiterreden. Weil dann wird er sagen, ich brauche keinen Retter. Ich brauche niemanden. Wenn du einen brauchst, okay, so war ich früher auch ausgerichtet. Ich habe gesagt, ja, der braucht die Krücke, die religiöse Krücke, der arme Hund packt es selber nicht. Self-made man, gell? Self-made man. Ja, ich packe das alles. Aber ich habe begriffen, wie ich mir auch bemüht habe, mir fehlt was Wichtiges. Und Gott sei Dank ist Gott gnädig und barmherzig. Ja, besucherfreundlich, menschenorientiert wird nichts ausgesprochen, was für den Hörer herausfordernd sein könnte, für sein fleischliches Wesen, seine alte, verdorbene Natur anstößig sein könnte. Wir müssen den Menschen sagen, du bist ein Schwein. Ob du jetzt ein dreckiges Schwein bist oder ein gewaschenes Schwein, du bist ein Schwein. Du bist ein Schwein. Und du kannst nicht in den Himmel kommen, weil da sind keine Schweine im Himmel. Das sind nur Schäfchen. Du kannst natürlich als Schäfchen auch in den Schlamm, im Schlamm dich suhlen. Natürlich, dann bist du genauso dreckig wie die Sau. Aber ein Schäfchen mag das eigentlich gar nicht mehr. Und wenn du das magst, fühlst du dich nicht mehr wohl dabei. Wir müssen von Neuem geboren werden, sonst kommen wir nicht in das Reich Gottes. Ganz eindeutige Geschichte. Religiöse Werke bringt uns nichts. Und das ist das Judentum, das in die Kirche Christi Einzug gehalten hat. Du hast mir gestern noch interessante Informationen geschickt. Ich wusste gar nicht, dass wir so weitreichende Lehren schon zu Gemüte uns geführt haben. Aber man kann nichts dazufügen, das bleibt so. Judentum, wir haben überall Judentum. Ja, religiöse, fleischliche Werke, damit wir ja nicht Gott dankbar sein müssen. Wir tun das alles. Aber es bringt nichts. Nein, die Lehre Jesu Christi für die Gemeinde, die wir in den Briefen im Neuen Testament finden, dort finden wir die Lehre für uns. Alles andere bitte ist wichtig und wertvoll zu lesen. Aber für die Gemeinde Gottes, den Plan Gottes, rollt er aus in den Briefen. Dort finden wir das. Die auch die Lehre der Apostel genannt wird. Dort finden wir den gesamten Ratschluss Gottes für seine Gemeinde. Das war ein Geheimnis, das ewig verborgen war. Ja, die Braut Christi, auch genannt der Leib Christi, wieder. Dort finden wir die Informationen für uns. Herr, was hast du für einen Plan? Was ist für uns entscheidend? In der Lehre der Apostel. Epheser 3,9, und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss, schau, da haben wir es, du findest den Ratschluss Gottes für die Gemeinde nicht im Alten Testament. Du findest es nicht. Du musst die Briefe lesen. Du findest es nicht in den Evangelien. Du findest es ansatzweise da und dort in der Apostelgeschichte. Aber wirklich die ganze Wahrheit, den ganzen Ratschluss Gottes in den Briefen. Wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Gott hat alles geschaffen durch Christus. Aber Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Er hat alles geschaffen durch Christus. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Gott möchte in uns mit seiner ganzen Fülle wohnen. Wir sind der Tempel des Heiligen Gottes. Christus ist Haupt, wir sind der Leib und wir werden zugerüstet zu lebendigen Steinen in dem Haus Gottes. Und das Haus Gottes ist der Christus, ist der Christus. Das ist das Haus Gottes, wo Gott mit seiner ganzen Fülle wohnt. Apostelgeschichte 20,27, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Also Geschwister, es gibt einen Ratschluss Gottes und den erkennen wir nur, wenn wir wirklich im Zusammenhang lesen. Wenn die Lehre Christi, die Lehre der Apostel uns vermittelt wird und wenn wir das annehmen, im Geist realisieren. Die siebenfache Einheit der Gemeinde, das ist mein Schlussteil jetzt, diese und nächste Folie noch. Kannst du schon mal warm laufen, Adnan? Die siebenfache Einheit der Gemeinde Gottes, Epheser 4, 2, dort lesen wir das. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend, Geschwister, das Erste, was uns herausfordert, ist, dass wir uns in Liebe ertragen. Wir können es nur in Liebe. Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist. Sonst, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber manchmal sage ich, ja, schenk mir Liebe für den Bruder, diese Schwester. Sie in Liebe ertragend. Ist so. Wenn wir im Fleisch sind, werden wir uns beißen, uns hassen und werden gehasst sein und werden über uns, über andere schlecht reden und. In Liebe ertragen, wir brauchen die Agape-Liebe, wir müssen uns hier demütigen, wir müssen sagen, Gott, ich kann es nicht, Gott sagt, ich weiß es, aber in meiner Liebe geht's. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Friede. Gott gibt uns Friede in unserem Herzen, Freude. Sagst du deiner Frau oder deinen Kindern oder deinen Mitarbeitern, hey, super, wie du das machst, so schön, danke für deine Mühe. Erkennst du auch einmal was an? Sagst du anderen, danke für dies und das? Und du wirst merken, auch wenn er vielleicht sagt, naja, sich das nicht so anmerken lässt, aber es wird Freude in sein Herz kommen, wenn wir dankbar sind. Danke. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, nicht drei Götter, ein Gott. Ja, drei Götter. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Zeig mir es in der Bibel, bitte. Zeig es mir in der Bibel. Christus ist nur deswegen der Ausdruck, die Offenbarung Gottes, weil Gott in ihm mit der ganzen Fülle wohnt. Aber er ist der Sohn Gottes, er ist nicht Gott der Vater. Er ist der Sohn Gottes. Und Geschwister, ich habe es euch heute mit dem inspirierten Wort geschickt. Wir sind wie Christus aus Gott geboren. Gott ist unser Vater. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir werden ihm gleich sein. Wir haben noch diesen elenden Leib. Aber wenn uns Gott einen neuen Leib gibt, sind wir ihm gleich. Ihm gleich. Kann man da sagen, Götter? Überleg mal. Ich sage jetzt da nichts dazu. Aber überleg dir mal. Schau mal, so schaut es aus, die siebenfache Einheit der Gemeinde. Siebenfach sind wir eins. Erstens ein Leib. Ein Leib. Christus das Haupt, wir der Leib. Du ein Glied. Die örtliche Gemeinde ist hier in Grafing der Leib Christi auf Erden. Dass es in München noch einen gibt und in Augsburg noch, das spielt keine Rolle. Hier sind wir der Leib Christi auf Erden. Erstens ein Leib. Zweitens ein Geist. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist Christi und der Geist des Vaters. Eine Hoffnung. Welche Hoffnung? Die Hoffnung, die uns Gott gibt in der Lehre der Apostel. Eine Hoffnung, ihm gleich zu sein. Eine Hoffnung, dass wir unser himmlisches Erbe antreten werden. Jetzt hat mir gestern jemand geschickt, jemand, der immer auf Facebook meine Beiträge liked, Gottes Gnade und Frieden und seinen Segen. Dann habe ich zurückgeschrieben, wir sind schon gesegnet. Mit allem geistlichen Segen in den Himmeln. Dann hat sie wahrscheinlich eine Frau nachgedacht und hat sie dann doch einen Daumen dann geschickt. Gottes Segen, wenn mir jemand Gottes Segen wünscht, dann sage ich, wir sind doch schon gesegnet. Mit allem geistlichen Segen in den Himmelswelten. Viertens, ein Herr. Fünftens, ein Glaube. Sechstens, eine Taufe und schau mal her, ein Gott. Ein Gott. Und seit gestern, Adnan und ich, wir haben intensiven Austausch gehabt, das Internet hat geglüht. Und da haben wir so ganz nebenbei parallel eine Botschaft eigentlich, eine Offenbarung entwickelt. Schritt für Schritt. Seit gestern lese ich die Schrift in Bezug auf Gott und den Herrn. Gott den Vater und Gott den Sohn ganz neu. Mir ist ein ganzer Kronleuchter gestern aufgegangen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Adnan, aber bei mir ist es so, dass mir ein ganzer Kronleuchter aufgegangen ist. Und wenn du das jetzt mitnimmst, heute, dass es einen Gott und Vater aller gibt und einen Herrn, ja, der Sohn Gottes ist, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, dann begreifen wir plötzlich, es ist ein Gott, nicht drei. Und Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, er hat sich seiner Majestät entäußert. Er ist Mensch geworden, der Mensch Jesus Christus. Es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, dem Menschen Jesus Christus. Jesus Christus ist als Mensch zur Rechten des Vaters, hat ihn Gott auf den Ehrenplatz zu seiner Rechten hingesetzt. Und dort wartet er, bis wir als keusche Jungfrau von ihm abgeholt werden als seine Braut. Er sehnt sich nach uns. Sehnst du dich danach, dass Jesus wiederkommt und dich abholt in das Haus des Vaters? Als keusche Jungfrau? Lebst du da dafür, dass Jesus heute Nachmittag um 14.30 Uhr kommen kann und du mit Freude ihm entgegenlaufen kannst und dich nicht schämen musst? So sollten wir leben. Jesus kann es nicht erwarten, bis der Vater den Befehl gibt. Wann gibt der Vater den Befehl? Wenn die letzte Seele herausgerufen ist. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Wenn die letzte Seele zum Kind Gottes geworden ist. Dann gibt der Vater den Befehl. Und dann kommt der Herr Jesus, um seine geliebte Braut abzuholen. Dich und mich. Hoffentlich leben wir so, Geschwister. Ja, Herr, komm. Und der Herr sagt, ich komme bald. Er sehnt sich danach. Amen. Wie baut Gott seine Gemeinde?
Vielen Dank. Ja, Reinhold, ich gehe auf zwei, drei Punkte ganz kurz, was Reinhold gesagt hat. Einmal mit muss, hat er festgestellt, Paulus ist ganz direkt, er sagt musst. Mit sollst ist vielleicht angenehmer, aber wie willst du in den Himmel kommen? Wie kann ich in das Himmelreich kommen, fragt Nikodemus. Er sagt, ja, wenn du vom Neuen geboren bist. Du musst vom Neuen geboren. Wie kriege ich eine Frucht, wenn du siehst? Ich habe mal Kunden gehabt vor Jahrzehnten und da wollte er irgendwas bestellen oder irgendwas haben. Und ich sage, ja, dann müssen sie das extra bestellen. Er sagt, müssen tue ich gar nichts. So, gut, habe ich versucht, anders zu erklären, ohne zu müssen. Aber wenn er nie bestellt, wird er das nie bekommen. Wenn du das bekommen haben willst, dann musst du bestellen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Und der gesamte Ratschluss Gottes finden wir in den Briefen natürlich für die Gemeinde gemeint. Gell? Und dass der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2 von dem Geheimnis der Gemeinde, von der Gemeinde überhaupt, Gemeinde Gottes, nichts gewusst hat, ist ja klar. Weil Jahre später erst das Geheimnis des Evangeliums, das Geheimnis der Gemeinde, der Apostel Paulus, offenbart worden. Dass wir auch immer dran denken, warum die Briefe so wichtig sind und später den anderen Aposteln. Und jetzt kommen wir zu den vier Säulen. Die erste Säule haben wir gehört von Reinhold. In der Lehre Jesu Christi, in der Lehre der Apostel sind sie verblieben. Die erste Säule. Und da haben wir vier Säulen. Da haben wir das so in der Grafik. Jetzt habe ich sie überlegt. Die zweite Säule ist die Gemeinschaft, die dritte ist das Brotbrechen und die vierte ist das Gebet. Aber man könnte sagen, die Lehre ist das Fundament und darauf sind die drei Säulen. Weil die Lehre Jesu Christi, die zeigt uns, wie wir diese Gemeinschaft haben sollen, die zeigt uns, warum wir das Brot brechen und sie zeigt uns, wie wir beten sollen. Das ist das Fundament, die Lehre. Deshalb sind wir auch auf dem Fundament des Herrn Jesus Christus und seiner Apostel. Der Herr Jesus Christus ist der Eckstein. Und die Lehre ist das Fundament. Und dann sind dann die Säulen. Und da kommen wir hier zu dem nächsten Punkt, die Gemeinschaft. Da gab es die erste Übersetzung, habe ich gesehen, wird so beschrieben, nicht in der Gemeinschaft, anders formuliert, in dem Zusammenhalt, in Liebe und Hilfsbereitschaft. Fand ich auch eine schöne Beschreibung, in Zusammenhalt, in Liebe und Hilfsbereitschaft. Und wir wissen auch, dass wir die Gemeinschaft untereinander brauchen, weil wir ansonsten die Bruderliebe nicht praktizieren können. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Christentum ist keine private Angelegenheit des Einzelnen, wie leider manche meinen. Ja, ich und Gott. Ich bin mit Gott im Reinen. Nein, nur dort, wo wir versammelt sind, und zwar in seinem Namen, also im Namen Jesu Christi, da ist er gegenwärtig. Deshalb lesen wir im Wort Gottes, Matthäus 18, 20, denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Gemeinschaft mit unserem Herrn haben wir immer dann, wenn wir versammelt sind. Versammelt in seinem Namen. Ja, wir können auch persönlich Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn haben. Aber das ist kein Ersatz für die Versammlung der Heiligen, die wir brauchen, um geistliches Wachstum zu erleben. Die Wut der Liebe, das können wir nie genug betonen, das ist das Leben, das Lebenselixier der Gemeinde. Vorhin hat Reinhold gesagt, wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen die Gebete alle füreinander. Und wir müssen auch persönlich einander trösten und stärken und ermutigen. Wenn ich bete, dann kriegst du nie automatisch den Trost von mir. Du bekommst nicht automatisch die Korrektur von mir oder die Ermahnung oder die Ermutigung. Ich bete zu Gott, den ich nicht sehe, aber ich sehe dich. Zu mir musst du nicht beten, zu mir sollst du sprechen. Wenn ich mir schlecht geht und der Max mir 2, 3 gute Worte sagt, dann spricht er zu mir, der betet nicht zu mir, er sieht mich, kommt zu mir. Aber erst wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, kann er mir ermutigende Worte sagen, tröstende Worte sagen. Wir können sagen, na, ich bete zu Gott, ich bete auch für euch, dass ihr Mut bekommt und so weiter. Aber unsere Aufgabe ist, einander zu ermutigen, einander zu korrigieren und zu ermahnen. Epheser 4,7: Jedem einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Wir haben vorhin bei dem Geburtstagslied gesungen, hat Susanne auch gesagt, du bist einzigartig, meinte unser Herr Jesus Christus. Und dann haben wir das auch wiederholt, auch für Flori. Natürlich gilt für jeden von uns. Und auch so sind die Begabungen, die Talente, die uns Gott gegeben hat, die Geistesgaben, die sind immer einzigartig. Deshalb können wir einander nicht ersetzen. Wir können ergänzen, aber wir können nie ersetzen. Wir können nie 1:1 einen ablösen und sagen, okay, jetzt bin ich für ihn da vertreten, ja. Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Christus ist das Haupt, aber Christus ist auch der Leib. Aber am Anfang bestand der Christus nur aus Jesus, der eingeborene Sohn, der Erste unter vielen. Am Anfang war das Wort. Das Wort war Gott. Und das Wort war Gott. Jesus ist Gott. Warum? Weil er aus Gott geboren ist. Ja, Gott kann nicht Engel gebären oder Fleisch gebären. Adam hat er aus Erde geschaffen, kann nicht sein Kind sein, kann auch nicht Gott sein. Und Gott kann nie Sünde haben. Und deshalb sind wir als Kinder Gottes, die aus Gott geboren sind, noch keine Götter, weil wir noch sündig sind. Wenn dieser Leib weg ist und wir den göttlichen, himmlischen Leib haben, dann sind wir gleich wie unser Bruder, Erstgeborener, Herr Jesus Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend in dem Brief, glaube ich, an die Thessaloniker heißt es, Unterstützung dienende Gelenk und Bänder, entsprechende Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Und so wirkt das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung in Liebe. In Liebe. Und wenn wir an Liebe denken, ist es gut immer, dass gleich ein Licht aufgeht und an die dreifache Liebe denken. Liebe zu Gott, indem wir seine Gebote halten, Liebe zum Nächsten, indem wir gütig, sanftmütig und die Frucht des Geistes auch gegenüber anderen Menschen sichtbar wird, aber auch die Liebe zu dem Bruder, indem wir auch direkt in der Gemeinschaft miteinander leben und praktizieren. Sehen wir das? Jedem Einzelnen von uns ist eine Gabe gegeben. Du und wir sind Teil am Leib Christi. Keiner steht außerhalb, ist nur Besucher. Nein, jeder ist Teil des Leibes. Der nicht zum Leib gehört, ist Parasit. Ein Parasit. Es ist schädlich. Ein Besucher, der kommt und gleich wieder geht, der bringt einen kleinen Schaden. Aber ein Besucher, der kommt und Besucher bleibt, bringt längerwährenden Schaden. Parasit ist immer ein Schaden. Ein Besucher, der kommt und vom Heiligen Geist überführt wird, dann gehört dann zum Leib. Da war das herrlich. Das ist auch mit dem schönen Bild, was Reinhold vorhin gesagt hat. Wie einer sich am Boot hängt, der will nicht rein und der will nicht weg. Das ist ein Parasit. Komm doch rein und hilf mit, dann kommen wir weiter. Aber nicht kannst du nach hinten strampeln, ne? Er will uns nur aufhalten. Epheser 4, 13. Bis wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Und wie können wir zur Einheit des Glaubens gelangen? Wenn wir in der Lehre bleiben, in Wort bleiben. Indem wir eigene Lehre entwickeln, haben wir dann verschiedene Glauben. Verschiedene Jesusse, verschiedene Geister auf einmal, verschiedene Christusse und verschiedene Evangelien. Und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das ist, was die Apostel andauernd betonen, die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir können nicht genug danach jagen, in diese Erkenntnis zu wachsen, was das bedeutet. Das ist für uns sowieso nicht alles zu begreifen hier. Aber doch, was Gott uns in seinem Wort offenbart hat, sollen wir auch ständig erkennen, damit wir hineinwachsen. Zu vollen Mannes Reife. Zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. Das ist die volle Mannes Reife, dass wir mündig sind. Denn wir sollen nicht mehr unmündig sein. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Wenn ich mit dem einen oder anderen rede, dann sage ich, ja, ich muss jetzt erstmal so das stehen lassen, weil ich mich nie auskenne. Ja klar, wenn ich Ihnen Schmarrn erzähle und ich glaubwürdig wirke, dann glaubt er den Schmarrn. Und der Nächste erzählt den anderen Schmarrn, dann glaubt er es auch. Solange das überzeugend klingt, dann glaubt er es. Und das passiert hin und her geworfen von diesen Irrlehren. Hin und her geworfen und umgetrieben von jedem Wind der Lehre. Durch die Betrügereien. Weil alles, was nicht die wahre Lehre ist, ist eine Betrügerei. Aber wie können wir uns davor schützen? Indem wir selbst mündig werden. Also die gesunde Lehre kennen und danach leben vor allem. Weil wir die gesunde Lehre kennen und nicht danach leben, werden wir die gesunde Lehre sowieso abstoßen. Sonst wird sie uns quälen. Wenn ich heute die gesunde Lehre kenne, wie auch das schöne Bild ist, und jetzt bin ich ein Schaf und wälze mich in Schlamm, da fühle ich mich nie wohl. Jetzt versuche ich mir vorzustellen, ich wäre ein Schwein, damit ich wohlfühle. Dann kann ich natürlich in der Sünde bleiben. Warum? Ja, wie alle Menschen. Die saufen und vergessen, wie sie heißen, treiben rum wie alle Welt, leben wie alle Welt und vergessen, dass sie Kinder Gottes sind. Da können sie sich eher wohlfühlen. Aber wenn sie immer sich an die gesunde Lehre erinnern, dann können sie sich nicht mehr wohlfühlen. Da wollen sie wieder raus, Buße tun. Jetzt kommen wir zum Brotbrechen. Wir haben das Abendmahl jeden Sonntag. Für uns ist es allen sehr klar. Der Leib Christi, mein Leib ist für euch gebrochen. Was präsentiert uns der Leib Christi, wenn der gebrochen wird? Dass wir jedes Mal daran denken, was Gott für uns getan hat. Dass unser Herr Jesus Christus bereit war, dass sein Leib gebrochen wird, sein Blut geflossen ist für unsere Sünden. Und sein Leib präsentiert uns auch zur gleichen Zeit die Einheit. Ein Leib, haben wir auch vorhin gelesen, ein Leib. Wenn wir zusammenkommen, dann müssen wir in die Einheit des Glaubens kommen, in einem Leib sein. Und nicht der eine, ich denke das, ich denke jenes. Und dass wir auch daran denken, dass wir teuer erkauft sind und wir uns nicht mehr gehören. Wenn wir das Wort brechen und sagen, Jesu Leib ist für euch gebrochen, also ich gehöre mir nicht mehr selbst, jetzt muss ich überlegen, habe ich irgendwas noch für mich, wo ich sage, na, das will ich. Ja Gott, du willst das zwar nicht, aber das ist wurscht, jetzt, ich habe eh das meiste jetzt gemacht, wie du sagst, aber das eine mache ich doch, wie ich es will. Geht nicht. Geht nicht. Mit dieser Haltung wirst du nicht in den Himmel kommen. Du musst treu sein, gehorsam sein. Du kannst mal sündigen, einmal dagegen leben, aber da musst du Buße tun. Unser Stand vor Gott ist die Sündlosigkeit. Das bedeutet nicht, dass wir keine Sünde mehr begehen. Aber es geht nicht, dass ich einmal sündige und sage, oh, das ist gut, das behalte ich. Der Geist Gottes in uns sagt, hey, geht nicht. Gott weiß es, er sieht es. Und der Geist Gottes in dir macht dir dein Gewissen unruhig. Da müssen wir Buße tun. Und das ist die Gelegenheit, jeden Sonntag uns zu prüfen, wobei wir von dem Herrn selbst aufgefordert sind, diese Prüfung jeden Tag vorzunehmen. Deshalb sagt er uns, wer mir nachfolgen will, muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und wie können wir das am besten prüfen? Wenn wir erkennen, ist die Frucht des Geistes sichtbar in unserem Leben. Beim Aufwachen, schon vielleicht zwischen Aufwachen und Frühstück, ist die Liebe da? Habe ich jetzt irgendwie Hassgefühle entwickelt jemandem gegenüber? Oder die Liebe überwältigt mich. Ich sitze und liebe. Habe ich den Frieden oder Unfrieden? Habe ich die Freude oder fehlt sie? Habe ich Geduld? Habe ich die Selbstbeherrschung? Und wenn irgendwas fehlt, gleich stoppen, auf die Knie gehen, Buße tun. Warum? Weil wir auf dem falschen Weg sind. Und das müssen wir tagtäglich machen und nicht nur früh, immer wenn wir merken, der Heilige Geist, wenn wir sensibel sind auf den Geist Gottes in uns hören, werden wir sofort überführt. Es kann sein, auch mitten in der Arbeit, um 10 Uhr oder um 12 Uhr, dass wir dort Acht geben und sagen, halt, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe so einen Hass entwickelt gegen den einen Kollegen, Mitarbeiter, dem Chef, dem Nachbar, dem Kunden, weil er mich traktiert hat oder mich beschimpft hat oder verleumdet hat. Dann beten für ihn, dass Gott uns seine Liebe doch anfacht, auch gerade dieser Person gegenüber. So haben wir dann unseren Frieden. Und das ist immer unsere Prüfung. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn wir Kinder Gottes sind und nach seinem Willen wandeln, müssen wir immer erkennen, dass die Frucht des Geistes sichtbar ist. Und natürlich haben wir die Frucht der Lippen, dass wir immer bekennen, mutig bekennen, dass wir Kinder Gottes sind. Und Frucht des Lichts kennen wir, dass wir keine Heimlichkeiten haben, wo wir uns schämen müssen, wenn das rauskommt. Ich würde den Punkt überspringen, mit dem Brot brechen. Hab genug, glaube ich, darüber gesagt. Und wir werden anschließend nach dem Gottesdienst auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Jetzt kommen wir zum Gebet. Das ist auch eine der Säulen in der Gemeinde Jesu, in der Lehre Jesu Christi, in der Lehre der Apostel. Die Lehre der Apostel ist keine menschliche Lehre von den Aposteln. Ab und zu kommt der eine oder andere und sagt, ja, du musst schauen, was Jesus gesagt hat, nicht was Paulus gesagt hat, was Jakobus gesagt hat oder was Johannes gesagt hat. Ja, der Apostel Paulus und die anderen Aposteln haben das nicht aus sich heraus gesagt. Wir wissen, dass der Herr, der Apostel Paulus, in den Himmel geholt hat und ihm die Lehre, das Geheimnis offenbart hat und den anderen Aposteln genauso dann später dieses Geheimnis offenbart hat. Und deshalb haben wir den gesamten Ratschluss Gottes über die Gemeinde, über dieses Geheimnis. Also wir sollen immer dran denken, die Lehre der Apostel, das ist die Lehre Jesu Christi, hat uns zwei, dreimal vorhin auch Reinhold gesagt. Aber wenn wir beten, das ist ein Problem. Beten tun alle Menschen. Also viele zumindest, also die meisten Menschen. Aller Religionen und jeder denkt, irgendwie gibt es irgendwo was. Manche nennen das Gott, manche nennen das anders. Ein unbekannter Gott, bei den Griechen haben wir auch gesehen, der unbekannte Gott, zu dem wird auch gebetet. Ja, was beten wir denn? Oh ja, was uns gerade mal einfällt. Nein, wenn ihr nicht nach meinem Willen betet, dann betet ihr böse, heißt es. Dann betet ihr böse und dann wird sie auch nichts empfangen. Ihr sollt nach meinem Willen beten. Und beten ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Und deshalb sollen wir wissen, wie wir beten sollen. Das Gebet ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Durch das Gebet können wir uns an Gott wenden, den wir nicht sehen. Wir haben darüber gesprochen vorhin. Wir können miteinander reden. Aber zu Gott müssen wir beten. Wir sehen ihn nicht. Wir können ihn bitten, danken und von ihm hören. Allerdings möchte Gott, dass wir nach seinem Willen beten. Deshalb müssen wir erkennen, wie unsere Vorbilder, ja der Herr Jesus Christus selbst und seine Apostel, gebetet haben. Ja, wenn wir nach dem Willen Jesu beten wollen, wenn wir sagen im Namen Jesu, also nach seinem Willen, dann müssen wir wissen, wie hat er gebetet und seine Apostel. Wenn wir die Gebete unseres Herrn und die seiner Apostel betrachten, dann stellen wir fest, dass sie nicht um materiellen Segen gebeten haben, sondern um geistliche Dinge. Das haben wir bei der Begrüßung auch gehört in Matthäus 6. Sie haben gebeten um Bewahrung vor dem Bösen, um mehr Erkenntnis seines Willens, um die Heiligung und darum, dass Gott ihnen eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden. Und so weiter und so fort. Sie haben auch nicht für das große Haus und das dicke Bankkonto gedankt, sondern für die Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, für seine unermessliche Liebe und für die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich habe einige Bibelstellen aufgelistet. Das priesterliche Gebet von unserem Herrn Jesus Christus in Johannes 17 können wir lesen. In Philipper 1, 2. Korinther 13, Philipper 1 habe ich wiederholt und Kolosser 1 und so weiter und so fort. Die gesamte Schrift, da können wir überall sehen, wie hat der Herr und wie haben die Apostel gebetet, wenn sie unsere Vorbilder sind. Wir können nicht sagen, naja, ihr seid Vorbilder, aber ich möchte was anderes beten. Dann beten wir böse. Wie? Ja, wie die Heiden. Sagt uns der Herr, wie die Heiden. Ihr betet wie die Heiden. Das ist böse. Ihr sollt beten, wie euer Herr gebetet hat. Ihr sollt beten, wie die Apostel gebetet haben. Und nicht wie die Heiden. Ja, gib mal was zum Essen und zum Trinken und Bankkonto ausfüllen und Konkurrentenrahmen ausgleichen und. Wie die Heiden. Kommen wir zum letzten Punkt, das Leben der Gläubigen. Lesen ein paar Bibelverse aus der Kolosserbrief 3, Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an. Und wir sollen das, auch wenn ich das wiederhole, ist wichtig, dass bei uns immer wieder aufgeht mit der Liebe. Liebe ist, haben wir gesagt, keine leere Hülse, die dreifache Liebe. Die Liebe Gottes verpflichtet uns zu vielem. Oft werden wir uns vorgeworfen, ihr habt keine Liebe. Warum? Ich habe jemanden gestern aus dem Römerbrief was vorgelesen und mittendrin wurde ich beschimpft. Warum? Ja, war eine Warnung vor den falschen Lehrern und Propheten. Mittendrin wurde ich beschimpft. Warum lese ich das? Ich sage, ja, Ich hab doch oben bei Vers 1 angefangen und dann bin ich... Nein, das ist nicht nett. Das musst du überspringen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt höre ich auf, jetzt sage ich gar nichts mehr. Habe ich mich von dieser Person entfernt. Wir waren bei einer kleinen Feier. Diese Person wollte das Wort Gottes hören. Also ich habe nicht, und nennt sich auch gläubig, gehe ich auch davon aus. Aber wie weit ist die Mündigkeit? Lies uns mal bitte dieses Kapitel vor. Und da lesen wir und auf einmal werde ich beschimpft. Warum? Weil das nicht in den Kram passt. Die klebrige Liebe ist nicht mehr zu finden, wenn hier der Warnung da ist. Die klebrige Liebe ist nicht zu finden, wenn der Herr sagt, ihr Schlangenbrut. Die klebrige Liebe ist nicht mehr zu finden, wenn der Apostel Petrus sagt, die sind wie die unvernünftigen Tiere. Unvernünftige Tiere. Ja, die Leute sind gewöhnt immer, diese klebrige Liebe. Und da müssen wir davor aufpassen, dass man ihm sagt, ja, Liebe, Liebe. Liebe ist eine Riesenverpflichtung. Liebe zu Gott, halte seine Gebote. Hey, Liebe zu deinem Nächsten, liebe ihn wirklich, auch wenn er dich wieder traktiert hat. Der Herr sagt, wenn ihr liebt, die euch lieben, ja, was habt ihr was Besonderes gemacht? Das machen auch die Heiden. Oder Liebe zum Bruder. Ständig schauen, was braucht er? Braucht er Ermutigung? Braucht er Korrektur? Braucht er Ermahnung? Braucht er Umarmung? Braucht er einen Rat? Wie kann ich ihm helfen? Das ist die Liebe. Liebe bewirkt immer Aktionen, viele, viele Aktionen in dem Willen Gottes. Zu diesen allen zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiert in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Das machen wir auch heute, gegenseitig ehren. Wir hören das immer wieder. Das ist ein lebendiges Wort. Ja, ich kenne das, ja. Das Brot, die Semmel kenne ich auch, aber ich esse jeden Tag. Ich brauche sie für meinen Leib. Und so brauche ich auch das Wort, was ich kenne, damit ich wieder Nahrung bekomme. Sonst werde ich geistlich krank. Mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Amen. Wir verabschieden uns auch von den Zuhörern, Zuschauern im Internet und wünschen Gottes Gnade, Frieden und gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.